Und insofern scheint es so eine Art Selbstverständlichkeit irgendwie zu sein, dass Menschen ohne die Staatsangehörigkeit nicht wählen dürfen. Gerade dann, wenn man einfach sieht, wenn man auf bestimmte Communities guckt oder auf bestimmte Orte schaut, wo wir dann langsam schon in eine Richtung kommen, wo vielleicht sozusagen fast schon die Hälfte der Bevölkerung nicht mehr wählen darf, dann wird die Idee von Demokratie doch ganz schön brüchig.
Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt.
Staatsangehörigkeit, das klingt erstmal nach Verwaltung und nach Bürokratie. Aber tatsächlich entscheidet der Pass über etwas viel Grundsätzlicheres, nämlich darüber, welche Rechte wir haben und welche nicht. Herzlich willkommen zu Grundgesetzlich, dem Podcast der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Wir erklären die rechtlichen Hintergründe von politischen Entscheidungen und Debatten. Mein Name ist Janina Zillikens-McFadden. Schön, dass du wieder dabei bist. In Deutschland entscheidet die Staatsangehörigkeit darüber, ob wir wählen dürfen, wie umfassend eine Versammlung geschützt ist, die wir anmelden, und wie frei wir uns politisch äußern können. Immer wieder steht der deutsche Pass im Mittelpunkt politischer Debatten. Sollten mehr Menschen eingebürgert werden oder weniger? Sollten die Voraussetzungen für eine Einbürgerung verschärft werden? Und setzt die Staatsangehörigkeit lediglich einen rechtlichen Rahmen oder definiert sie auch eine kulturelle Gemeinschaft? Über diese und andere Fragen habe ich mit Tarek Tabara gesprochen. Tarek lehrt öffentliches Recht an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Er hat eine Professur, insbesondere für deutsches und europäisches Sicherheitsrecht. Mit dem Thema Staatsangehörigkeit hat er sich wissenschaftlich, aber auch rechtsberatend im politischen Diskurs beschäftigt. Lieber Tarek, herzlich willkommen zu Grundgesetzlich. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst und zu uns ins Studio gekommen bist.
Ich freue mich über die Einladung.
Du beschäftigst dich mit Staatsangehörigkeitsrecht, lehrst aber auch Polizei- und Sicherheitsrecht. Das sind alles Bereiche, die direkt mit dem Staat zu tun haben. Warum interessiert dich das Recht um den Staat so sehr?
Es ist vielleicht gar nicht so sehr das Recht um den Staat, was mich interessiert, sondern das Verbindungsglied ist eigentlich eher die Frage, wie Demokratie funktioniert. Und das betrifft sowohl eben das Staatsangehörigkeitsrecht, aber das spielt auch im Polizeirecht eine große Rolle. Da geht es jeweils immer um die Frage, wie kann eigentlich demokratische Teilhabe funktionieren? Beim Staatsangehörigkeitsrecht ist es ganz offensichtlich, sondern das ist der Zugang zum Wahlrecht, jedenfalls ganz überwiegend ist das noch so. Und beim Polizeirecht geht es ja darum, dass die allgemeinen Gesetze, die demokratisch zustande gekommen sind, dass die durchgesetzt werden und dass es eben nicht darum geht, sagen, dass die Sicherheit, dass alles über stimmende Imperativ wäre, sagen, dass der Polizei überantwortet wäre, sondern es geht eben darum, demokratische Gesetze in Kraft zu setzen.
Wenn man Staatsangehörigkeitsrecht technisch formulieren würde, dann würde man sagen, dass es die rechtliche Verbindung des Einzelnen mit dem Staat beschreibt. Wenn du es jetzt kurz und knapp erklären müsstest und vor allem unjuristisch, was würdest du sagen?
Naja, Staatsangehörigkeitsrecht ist vielleicht so etwas wie ein Mitgliedschaftsverhältnis, ja? Die Mitgliedschaft zu einem Staat, zu einem Staatsverband. Allerdings eben mit der Besonderheit, anders als jetzt eine Vereinsmitgliedschaft, das ist nicht so leicht zu wechseln und das ist ein ganz grundlegender Status. Ja? Das ist sozusagen der Status, der auf meine Anerkennung als Gleicher unter Gleichen zielt.
Mitgliedschaft ist schon das richtige Stichwort, denn das Staatsangehörigkeitsrecht ist immer wieder Kern politischer Debatten. Und es wird ja nicht nur am rechten Rand als Druckmittel verstanden, sondern auch im Grundgesetz heißt es ja, ich verkürze das ein bisschen, Deutscher im Sinne des Grundgesetzes ist, wer die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Inwieweit ist Staatsangehörigkeit ein rechtliches Thema und inwieweit auch eine Frage der kulturellen Zugehörigkeit?
Also an sich kann man da unterscheiden. Es gibt eigentlich zwei Strömungen oder zwei verschiedene Weisen, auf Staatsangehörigkeit zu gucken. Und es gibt eine vielleicht etwas ältere Schicht im Staatsangehörigkeitsrecht, die aber sagen eben immer mal wieder auch hochpoppt, die Staatsangehörigkeit stark von einer gemeinsamen Abstammung, gemeinsamen Ethnie oder Rasse, wie das ja sagen in der Zeit des NS war, versteht und definiert. In der neueren Spielart sagen, spielt es dann immer, ist es sagen eine Frage sagen gemeinsamer Kultur, Sprache, Geschichte und so etwas. Und es gibt demgegenüber ein Verständnis, dass Staatsangehörigkeit eben stärker sozusagen aus der demokratisch-republikanischen Funktion eben versteht. Und da ist es dann eben etwas, was an ein rechtlich ausgestaltetes Verhältnis, das eben nicht an Kultur oder so etwas aufsetzt und ansetzt, sondern wo das eigentlich sozusagen eher problematisiert wird, wenn ich das so zur Voraussetzung mache und wo Fragen der kulturellen Identität eben von Staatsangehörigkeit getrennt zu sehen sind.
An der Staatsangehörigkeit hängen einige Rechte. Du hast auch eingangs schon das Wahlrecht erwähnt.
Und es gibt insgesamt 4 Artikel im Grundgesetz, wo Staatsangehörigkeit genannt wird. Und einer davon ist Artikel 28. Und da wird in Absatz 1, Satz 3, ich bin immer wieder begeistert, wie genau man beschreiben kann, wo was steht. Da wird festgelegt, dass Personen mit einer Staatsbürgerschaft eines EU-Landes in Deutschland nur auf Kommunalebene wählen dürfen. Bedeutet im Umkehrschluss auch, dass auf Landes- und Bundesebene nur Menschen wählen dürfen, die eine deutsche Staatsbürgerschaft innehaben. In Deutschland leben aber aktuell, also nach aktuellen Zahlen von Statista, 14 Millionen Menschen ohne deutschen Pass. Das sind immerhin 15% der Menschen, die hier leben. Findest du das problematisch, dass so viele Menschen in Deutschland kaum oder gar kein Mitbestimmungsrecht haben?
Ja, das ist in der Tat ein wachsendes Problem und das ist vor allen Dingen ein Problem für die Demokratie an sich. Es ist nicht nur ein Problem für diejenigen, die ausgeschlossen sind vom Wahlrecht, sondern der Urgedanke von Demokratie ist ja jedenfalls von moderner Demokratie, dass alle die, die den Gesetzen unterworfen sind, auch in gleicher Weise teilhaben können an der Weise, wie diese Gesetze zustande kommen. Und wenn ich sozusagen jetzt ungefähr 15% der Bevölkerung habe, die keine Möglichkeit haben zu wählen, jedenfalls auf Landes- und auf Bundesebene und viele eben auch auf kommunaler Ebene nicht, wenn es keine Bürger sind, die von ihrem aus EU-Staaten kommen, dann fragt sich halt eben schon, ob diese Idee von, die mit der Demokratie verbunden ist, nämlich von Selbstgesetzgebung wirklich funktioniert. Und vor allen Dingen dann wird das nochmal greifbarer oder augenfällig. Wir sitzen ja jetzt hier in Berlin-Mitte, wo bei den Wahlen 2021 der Wahlkreis zum Bundestag fast 33% der über 18-Jährigen nicht wählen durften. Also wenn man sozusagen dann lokal guckt, es gibt eine Reihe von Wahlkreisen auf Bundesebene, dann wo deutlich über 20 und eben bis zu 30% der Menschen, die dort leben, nicht wählen dürfen, dann hat man schon ein Problem mit der Frage der Selbstgesetzgebung. Ja, man kann sich das dann auch konkret runterbrechen, irgendwie, wenn es dann um Fragen eben sagen, in einem bestimmten Ort geht, investieren wir eher in Alterseinrichtungen oder in Jugendeinrichtungen. Und dann, wenn man das dann runterbricht auf die Zusammensetzung der Bevölkerung, dann kann man sehen, sagen, dass Selbstgesetzgebung hier vielleicht gar nicht mehr so einfach funktioniert.
Ist das ein antiquiertes System, dass das Wahlrecht an die Staatsangehörigkeit geknüpft ist? Weil das Grundgesetz wurde ja immerhin 1949 geschrieben.
Ja, was ist es so ein bisschen, wurde das sozusagen vorausgesetzt, wobei eben Staatsangehörigkeit und Wahlrecht, das ist ja auch gar nicht, sind ja gar nicht sagen so, dass man das schon so wahnsinnig lange hätte. Ja? Das ist ja etwas, was im Wesentlichen im 19. Jahrhundert entstanden ist. Und zum Beispiel in den USA war das am Anfang auch nicht unbedingt an die Staatsangehörigkeit geknüpft. Und wir können auch sehen, im Zuge der europäischen Einigung ist auch eben für Unionsbürger das Wahlrecht geschaffen worden auf kommunaler Ebene. Wir kennen zum Beispiel auch Staaten wie Neuseeland, die seit Mitte der 70er Jahre auf allen Ebenen ein Wahlrecht für Personen haben, die einen dauerhaften Aufenthalt in dem Land haben. Und das ist in der Regel nach 2 Jahren. Ja? Also es ist zwar noch die Minderheit der Staaten, die ein Wahlrecht anerkennt für Menschen ohne die entsprechende Staatsangehörigkeit, aber es ist sozusagen in keiner Weise zwingend, dass das miteinander gekoppelt ist. Ja? Also ein ganz wichtiger Staatsrechtslehrer in der Weimarer Republik hat gesagt, das ist einer des großen Missverständnisses der Staatsrechtslehre, dass sie meint, dass die Staatsangehörigkeit und das Wahlrecht zwingend miteinander verbunden sind. Aber überwiegend wird das noch so gesehen.
Also man könnte es theoretisch auch daran knüpfen, dass Menschen in dem Land leben und dann mitbestimmen dürfen, also unabhängig vom Pass. Also es gibt ja auch die Möglichkeit zu wählen, wenn man nicht im Land lebt, was ja auch sehr diskutiert wird.
Ja, das ist sowieso, wenn man dann genauer guckt und dann steht sowohl bei der Frage der Staatsangehörigkeit im Grundgesetz sozusagen das Nähere gestaltet der Gesetzgeber aus. Das steht aber auch beim Wahlrecht in Artikel 38. Es steht nirgendwo im Grundgesetz, wählen dürfen nur deutsche Staatsangehörige. Und eben, wenn man ausgeht von dem Grundidee, und das findet man in fast jedem Handbucheintrag, der sagt das erstmal ohne weiteres, sagen, ja, die Idee der Demokratie ist eben, dass die den Gesetzen unterworfen sind, auch gleiche Teilhabe an dem Formulieren dieser Gesetze haben. Und dann kommt irgendwann sehr viel später, es gibt sozusagen da doch die eine oder andere Ausnahme und es ist auch klar, sagen, dieser Idealzustand, den werde ich nie erreichen, dass wirklich immer alle, die den Gesetzen unterworfen sind, auch eine Möglichkeit haben, daran teilzuhaben. Aber da ist ein dynamisches Element enthalten. Wir haben es lange für selbstverständlich gehalten, keiner hat darüber nachgedacht. Alle sind davon ausgegangen, das steht irgendwie in der Verfassung, auch in den USA ist man davon ausgegangen, dass Frauen nicht wählen dürfen oder dass Schwarze nicht wählen dürfen. Ja? Und insofern scheint das sozusagen so eine Art Selbstverständlichkeit irgendwie zu sein, dass Menschen ohne die Staatsangehörigkeit nicht wählen dürfen. Aber unter demokratischen Gesichtspunkten ist das ein Problem. Und gerade dann, wenn man einfach sieht, wenn man auf bestimmte Communities guckt oder auf bestimmte Orte schaut, wo wir dann langsam schon irgendwie in die Richtung kommen, wo vielleicht sozusagen fast schon die Hälfte der Bevölkerung nicht mehr wählen darf, dann wird die Idee von Demokratie doch ganz schön brüchig.
Es gibt ja noch andere Formen der politischen Mitbestimmung. Zum Beispiel kann man sich versammeln, also in Form von Protesten, oder man kann Vereine bilden, mit denen man für bestimmte Sachen kämpft. Und wenn man da mal ins Grundgesetz schaut, auf diese beiden Artikel, die diese beiden Formen von Mitbestimmung schützen, dann finden wir, dass es folgendermaßen formuliert ist, nämlich alle Deutschen haben das Recht, und dann sich zu versammeln oder Vereine und Gesellschaften zu bilden. Das ist anders als andere Artikel, in denen es beginnt mit jeder hat das Recht. Wir erinnern uns, was ich vorher gesagt hatte, Deutscher im Sinne des Grundgesetzes ist, wer die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Bedeutet das, dass Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft weniger geschützt sind, was diese Grundrechte angeht?
Also die Frage nach dem unterschiedlichen Schutzgehalt zwischen den sogenannten Jedermannrechten, teilweise auch als Menschenrechte bezeichnet, wobei das eigentlich nochmal was anderes meint, und den sogenannten deutschen Grundrechten, ist eine gar nicht so einfache Unterscheidung. Auf der einen Seite wird hier eine Abstufung gemacht, und das Bundesverfassungsgericht hat auch mehrfach daran festgehalten zu sagen, da gibt es einen Unterschied. Also da sind ja betroffen unter anderem auch die Berufsfreiheit und die Freizügigkeit. Auch das sind sogenannte deutschen Grundrechte neben der Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit. Und auf der anderen Seite zeigt sich eigentlich in der Praxis über bestimmte Auffangklauseln, die sogenannte allgemeine Handlungsfreiheit, genießen auch Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit einen weitgehenden Grundrechtsschutz auch im Bereich von Versammlungen und Vereinigungen. Und es gibt noch andere Schichten, irgendwie in den Landesverfassungen gibt es entsprechende Garantien, die nicht als deutschen Grundrechte ausgestaltet sind. Ich habe die Europäische Menschenrechtskonvention, die an der Stelle auch nicht differenziert, obwohl die auch so einen Vorbehalt enthält, dass ich das unterscheiden kann. Also zum einen bleibt es aber dabei, es wird so eine Unterscheidung gemacht, und zwar auch in Form einer Hierarchisierung. Ja, das hat einen hohen symbolischen Gehalt auf der einen Seite, auch wenn es sozusagen sich praktisch gar nicht so sehr auswirkt. Also es ist jetzt nicht so, dass Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit keine Versammlungen anmelden können oder gar nicht an Versammlungen teilnehmen würden, oder dass die Polizei sozusagen nach der Staatsangehörigkeit differenziert in der Weise, wie sie nun eingreift bei Versammlungen. Das wäre ja praktisch auch gar nicht vorstellbar. Also dann wäre von der Versammlungsfreiheit irgendwie gar nichts mehr übrig. Aber es ist eben, es bleibt sozusagen so ein Stück von Idee, dass gerade bei bestimmten politischen Partizipationsrechten wie eben der Versammlungsfreiheit, die ein ganz wichtiges demokratisches Grundrecht ist, Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, auch wenn sie sozusagen faktische Inländer sind, also schon lange hier leben, trotzdem nicht die gleichen Rechte haben. Und das sehen wir immer dann, wenn Konflikte, wie jetzt gerade zum Beispiel um Palästina oder andere ähnliche Konflikte sozusagen, wo Sachen im Zusammenhang mit der Türkei stehen oder so, dann kommt sozusagen im politischen Raum gerne mal so etwas auf, das darauf hingewiesen wird, das sind doch eigentlich deutsche Rechte, denen man sozusagen ein bisschen zeigen will, naja, ihr seid doch eigentlich hier nicht Vollbürger, ihr habt nicht alle Rechte, ihr habt hier nur ein Gastrecht oder so etwas in der Art. Und das ist auch ein Stück weit auch in der Gesetzgebung, zum Beispiel im Aufenthaltsrecht findet sich so etwas wieder, dass ich dort die Möglichkeit habe, auch das eben relativ antiquiert, so eine Idee von Untertanen, die da eigentlich auftaucht, dass ich den Personen teilweise oder gänzlich die politische Betätigung einschränken kann, nur weil sie eine andere Staatsangehörigkeit haben. Hochproblematisch vor dem Gesichtspunkt von Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit.
Es ist nicht nur ein Unterschied auf dem Papier sozusagen, sondern es hat wirklich auch praktische Auswirkungen.
Ich würde schon sagen, also erstmal die erste praktische Auswirkung ist eben, dass ich eben die Möglichkeit habe, gesetzlich jemandem zu untersagen. Das war jetzt zum Beispiel zuletzt im Zusammenhang mit dem Palästina-Kongress, der in Berlin stattgefunden hat, dass man einzelnen Person, weil sie nicht die deutsche Staatsangehörigkeit hat, nicht nur untersagt hat, bei dieser Veranstaltung aufzutreten oder eine Rede zu halten, sondern überhaupt teilzunehmen, aber auch in diesem Zusammenhang Interviews zu geben, zu posten im Internet, also im weitesten Sinne zu einem, jedenfalls in einem bestimmten Themenbezug, sich irgendwie politisch zu äußern. Das wäre für deutsche Staatsangehörige überhaupt nicht vorstellbar. Und auch wenn das sich nicht 100% direkt ableitet von dieser Unterscheidung deutschen Rechte und Jedermannrechte, wäre das ohne diese Unterscheidung eigentlich kaum denkbar. Ja? Also die Meinungsfreiheit ist zum Beispiel eben nicht als deutschen Grundrecht ausgestaltet und wird trotzdem auch hier eingeschränkt. Ja? Aber sagen, diese Idee davon, dass Menschen bloß, weil sie nicht die Staatsangehörigkeit des Landes haben, weniger politische Rechte haben, das erhält natürlich Legitimation durch diese Differenzierung. Deswegen ist die Frage eben, ob das nicht eigentlich überholt ist und ob man das nicht irgendwann mal ändern sollte.
Du hast dich ja auch 2020 mit einer Stellungnahme dafür eingesetzt, dass jedenfalls im Grundgesetz der Unterschied angepasst wird.
Ja, genau. Wenn man sich eben anschaut, sagen die Geschichte, sagen auch das Migrationsrecht ist eben eine, das wird so beschrieben, Personen wurden angesehen in der Bundesrepublik, die hier als Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter gekommen sind, letztlich immer in der Idee, das sind eigentlich bloß Gewaltunterworfene. Das sind Personen, die keine jedenfalls garantierten Rechte hier haben. Die ganze Idee, sagen, ob sie überhaupt ein Aufenthaltsrecht bekommen, ob das verlängert wird, ob ein Familiennachzug gewährt wird. Das lag mehr oder weniger im freien Ermessen der staatlichen Stellen. Und die Behandlung, sagen, dieses Personenkreises auf rechtsstaatliche Füße zu stellen, hat viel Kraft gekostet, ist aber eine Entwicklung, die wir vollzogen haben.
Die Staatsbürgerschaft kann man in Deutschland auf zwei verschiedene Weisen erlangen, nämlich durch Abstammung, also wenn jetzt der Vater oder die Mutter deutsche Staatsbürgerin oder Staatsbürger ist, und durch Einbürgerung. Und an der Einbürgerung hängen einige Voraussetzungen. Zum Beispiel muss man 5 Jahre in Deutschland gelebt haben, muss bestimmtes Level an Deutschkenntnissen vorweisen. Und 2024 wurde das Staatsangehörigkeitsrecht nochmal reformiert und eine Änderung wird kontrovers diskutiert. Nämlich jetzt ist neu, dass nur Menschen, die ihren Lebensunterhalt selbst sichern können, die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen können. Das bedeutet, dass Menschen, die Bürgergeld bekommen oder auf andere Sozialleistungen angewiesen sind, keinen Zugang zur deutschen Staatsbürgerschaft haben. Und davon gibt es auch keine Ausnahmen mehr. Also zum Beispiel für Menschen, die unverschuldet in die Situation gekommen sind. Zum Beispiel, weil sie eine Behinderung haben und deswegen ihren Lebensunterhalt nicht selbst erwirtschaften können. Und als GFF gehen wir dagegen auch gerichtlich vor in 2 Fällen, weil wir da eine klare Diskriminierung sehen. Für wie problematisch hältst du die Regel? Ist diese Diskriminierung gerechtfertigt?
Man muss zunächst einmal noch einen kleinen Vorbehalt machen, wie das ja immer so ist, wenn man dann rechtlich drauf schaut. Es ist nicht so, dass sie überhaupt keinen Zugang zur Staatsangehörigkeit haben. Es ist ungefähr seit Anfang der 1990er kennen wir einen Rechtsanspruch auf Einbürgerung, wenn ich bestimmte Voraussetzungen erfülle. Und von diesem Rechtsanspruch werden sie ausgeschlossen. Ob sie dann eventuell noch im Rahmen des Ermessens eingebürgert werden können, das ist eine Frage, die im Moment offen ist und diskutiert wird. Ich bin da eher skeptisch, dass das funktioniert, weil das Verhältnis dieser beiden Möglichkeiten zueinander eigentlich so ist, dass wenn ich bestimmte Voraussetzungen des Anspruches nicht erfülle, dann nicht eine Auffangmöglichkeit habe über die Ermessenseinbürgerung. Politisch hat man das versucht, so ein bisschen so zu rechtfertigen. Und die Praxis muss jetzt nun schauen, wie sie damit umgeht. Nichtsdestotrotz, erstmal die Idee ja eigentlich des Anspruchs ist eben eine, die einem demokratisch-republikanischen Verständnis von Staatsangehörigkeit und damit auch von Einbürgerung entspricht. Wenn ich sage, Menschen ermögliche hier dauerhaft zu leben, dann sollen sie auch über die Möglichkeit, die Staatsangehörigkeit zu erwerben, auch die Möglichkeit zur vollen Teilhabe bekommen. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich hochproblematisch, wenn ich bestimmte Personengruppen quasi von diesem Anspruch ausschließe. Ja. Menschen mit Behinderungen, da ist auch die Frage, ob es eventuell auch einen Verstoß gegen die UN-Behindertenkonvention mit beinhaltet oder Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz, der ja eben auch eine Diskriminierung aufgrund der Behinderung mittlerweile verbietet. Darüber ist gestritten worden, ob das so nun verfassungsgemäß ausgestaltet ist oder eben Personen, die wegen Erziehungs- oder Pflegepflichten in der Familie eben nicht vollständig arbeiten können. Und es ist ja auch nicht so, dass Menschen bloß, weil sie dann nicht eingebürgert werden, mehr arbeiten würden oder mehr arbeiten könnten oder das Land verlassen würden, was manchmal so ein bisschen so die Idee ist, wer denn die Voraussetzungen nicht erfüllt, der kann dann eben hier nicht bleiben. Die bleiben ja hier, aber sie bleiben dann eben als Bürger zweiter Klasse hier. Das ist schwer vermittelbar eigentlich. Und dahinter steht aber noch eine grundsätzlichere Frage. Die Idee, dass wir eben eines der zentralen Rechte, nicht das einzig Wichtige, gibt ja auch Aufenthaltssicherheit und so weiter, aber das Wahlrecht eben vom Geldbeutel abhängig zu machen. Ja, das ist eine Idee, die kannten wir im Kaiserreich noch. Ja, da hatten wir einmal das Zensuswahlrecht, zu sagen, wie viel Stimme ich hatte, davon abhing, wie viel meine Stimme zählte, hing davon ab, wie viel Steuern ich zahlte. Und Menschen, die Armfürsorge bekommen haben, also was heute irgendwie Hartz IV oder Grundsicherung oder Bürgergeld, wie es bis vor kurzem hieß, war, die waren vom Wahlrecht ausgeschlossen. Und das ist eigentlich doch eine Idee, die wir für komplett undemokratisch halten. Ja, aber beim Zugang zum Wahlrecht von Menschen ohne Staatsangehörigkeit scheint das allen eine Selbstverständlichkeit zu sein, dass es dazu gehört, dass wir irgendwie wirtschaftliche Voraussetzungen abprüfen. Ich glaube, unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten ist das eine hochproblematische Voraussetzung. Eben das Wahlrecht vom Geldbeutel abhängig zu machen, würden wir grundsätzlich als völlig undemokratisch ansehen.
Glaubst du, es ist so ein bisschen populistisch motiviert, dass man sagt, also Menschen, die hier nicht arbeiten oder sozusagen nicht beitragen zur Gesellschaft, die haben hier auch keine Rechte?
Ja, das ist eben etwas, was sich sagen durch die migrationspolitischen Diskurse, die ja dann auch gerade immer auf Bundesebene eine hohe Dynamik entwickeln, was man immer wieder beobachten kann. Und beim Einbürgerungsrecht ist das ganz typisch. Es wird dort nicht geguckt, was ist eigentlich ein durchschnittlicher Deutscher und was machen die so? Die sind eben auch mal kriminell, die arbeiten mal nicht oder arbeiten mal weniger, sondern da wird dann immer so ein Idealbild vom, was man erreichen muss, sagen aber eigentlich auch ein Idealbild des Deutschen gezeichnet.
Glaubst du, dass es ein Grundrecht auf Einbürgerung geben sollte?
Ich glaube eigentlich schon, dass wir auf dem Weg schon sind, so etwas wie, ich nenne das manchmal ein bisschen allgemeiner, sowas wie eine grundrechtliche Fundierung der Einbürgerung zu haben. Aber es gibt jedenfalls Ansätze dafür. Auch das Bundesverwaltungsgericht hat vor ein paar Jahren in so eine Richtung sich bewegt, obwohl das alles andere als ein besonders einbürgerungsfreundliches Gericht ist, zu sagen, es kann jedenfalls nicht sein, dass sich Menschen dauerhaft von Einbürgerung ausschließe. Da ging es um einen Fall, wo eine Person, die in Tibet in einem Kloster aufgewachsen ist, einfach keinen entsprechenden Identitätsnachweis bringen konnte, wie er normalerweise verlangt wird in Form eines Passes und einer Geburtsurkunde, die dann nicht älter als 6 Monate sein darf. Das konnte die Frau einfach nicht machen. Und da hat man gesagt, na, das kann eigentlich vor dem Hintergrund dessen, und da haben die auch Bezug genommen auf Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Ausländerwahlrecht, wo sie gesagt haben, ja, wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, naja, also wir akzeptieren eigentlich nicht, dass Ausländer hier wählen dürfen, aber es gibt ja die Möglichkeit der Einbürgerung. Und die würde die Möglichkeit eben schaffen, dass das demokratische Ideal von der Kongruenz, also der Übereinstimmung von denjenigen, die den Gesetzen unterworfen sind und denjenigen, die Gesetze schreiben, annäherungsweise hergestellt werden könnte. Und weil das eben eine demokratische Grundfunktion des Einbürgerungsrechts ist, kann man eigentlich schon sagen, es kann jedenfalls nicht im Belieben des Staates sein, welche Voraussetzungen ich mir da so einfallen lasse, was ich von dem neuen Idealdeutschen mir wünsche, ja? Sondern dass da eigentlich auch grundrechtliche Anforderungen oder allgemeine grundrechtliche Vorgaben zu beachten sind, wie eben zum Beispiel auch die Meinungsfreiheit oder die Religionsfreiheit.
Wenn ich mich einbürgern lassen möchte, muss ich 2 Bekenntnisse ablegen. Das eine ist ein Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Damit bekenne ich mich dazu, antisemitische, rassistische und menschenverachtende Handlungen abzulehnen. Und das zweite ist ein Bekenntnis zur historischen Verantwortung Deutschlands für die Verbrechen im Nationalsozialismus. Man verspricht da unter anderem, jüdisches Leben und das friedliche Zusammenleben der Völker zu fördern. Dieses historische Bekenntnis, was ich jetzt als zweites genannt habe, das ist neu und das stammt auch aus dieser Reform des Staatsangehörigkeitsgesetzes von 2024 und ist zu verstehen als Antwort des Angriffs der Hamas auf Israel im Oktober 2023. Ist es aus deiner Sicht verfassungsrechtlich vertretbar, dass mit der Einbürgerung auch Aussagen, die nicht strafrechtlich relevant sind, zum Problem werden könnten?
Ja, das ist sowohl verfassungsrechtlich als auch eben nochmal, insbesondere vor dem Hintergrund des Demokratiestaatsprinzips, kann das zum Problem werden. Man muss einmal sehen, eben wir haben eigentlich als Grundsatz, dass wir Gesetze haben oder möglich sind nach dem Grundgesetz, die Meinungsfreiheit einschränken. Das nehmen wir auch als ein demokratisches Selbstverständnis an, anders als das in den USA ist, wo das eher problematisiert würde. Grundvoraussetzung für eine Einschränkung der Meinungsfreiheit ist aber, dass es sich um allgemeine Gesetze handelt. Das heißt, Gesetze, die nicht eine bestimmte Meinung verbieten und die sich eben an alle gleichermaßen richten. Ja, das ist auch nochmal ein wichtiger Teil. Ich darf auch nicht sagen, nicht nur, dass ich eine bestimmte Meinung nicht haben darf, sondern ich muss auch nicht eine bestimmte Meinung mir zu eigen machen und die äußern. Ja, das ist das, was man unter allgemeinen Gesetzen versteht. Und schwierig wird es halt eben im Bereich des Einbürgerungsrechts seit ein paar Jahren, dass wir bestimmte Verhaltensanforderungen im Einbürgerungsrecht formulieren, die erstmal politisch sehr sinnvoll und positiv klingen, wie dass ich ein Verhalten zeige, das die Gleichberechtigung von Mann und Frau berücksichtigt oder vorher war das ein bisschen antiquierter formuliert in die Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse oder eben jetzt, dass ich mich zu der historischen Verantwortung Deutschlands für die Nazizeit bekenne. Schwierig daran ist eben, das sind Anforderungen, die jenseits der Schwelle des allgemeinen Gesetzes gelten. Das heißt, das sind Anforderungen, die nur für Personen gemacht sind, die sich einbürgern lassen wollen und die erstmal per se mit dem Umstand der Einbürgerung eigentlich nicht wirklich viel zu tun haben. Ja, anders als eventuell, dass ich Deutschkenntnisse erwarte oder Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung. Das kann man doch mit der Einbürgerung an sich in Verbindung bringen, während das andere ist eben eher so ein, etwas flapsig formuliert, ein politisches Wünsch dir was. Ja? Und das ist eigentlich Kernidee des liberalen Freiheits- und Rechtsstaatsverständnisses, dass der Staat das, was er von seinen Bürgerinnen und Bürgern verlangt, in allgemeinen Gesetzen auszudrücken hat. Also in Gesetzen, die für jeden gleichermaßen gelten, an denen auch jeder eben die Möglichkeit hatte, gleichermaßen daran teilzuhaben. Und wenn ich hier Anforderungen formuliere, die dann auch noch notorisch unbestimmt sind und unklar sind. Und das zeigte sich jetzt ja eben zum Beispiel auch an dieser Voraussetzung, über die lange gerungen wurde, wie man das genau formuliert mit eben der historischen Verantwortung Deutschlands und eben auch im Weiteren, dass man sich gegen jede Form von Angriffskrieg sich dagegen ausspricht. Also der Versuch, das zu universalisieren, das ist in der Praxis, man muss schon auch sagen, absehbar, ich hatte in der Anhörung schon auch damals da davor gewarnt, schnell aus einem eher universellen, inkludierenden Ansatz, der eben auch die Möglichkeit, sozusagen Erinnerungskultur, die von verschiedenen Orten herkommt, also wo ich auch die Migrationsgeschichten mit berücksichtigen kann, ist das sozusagen jetzt wieder runtergebrochen worden in der Praxis, sozusagen, dass daraus gemacht wurde, was man eigentlich genau abgelehnt hatte im Gesetzgebungsprozess, ein Bekenntnis zum Existenzrecht Israels von den Einbürgerungsbewerberinnen und Bewerbern letztlich zu verlangen. Und da wird viel politischer Spielraum den Einbürgerungsbehörden überantwortet.
Warum ist das damals nicht mit reingenommen worden zum Existenzrecht Israels?
Eben weil man gesehen hat, das ist eigentlich, ist das eine bestimmte außenpolitische Haltung, eine bestimmte außenpolitische Feststellung. Und dieser Satz mit dem Bekenntnis zum Existenzrecht Israels ist ja sozusagen nicht nur, dass ich akzeptiere, dass es ein Zufluchtsort in vormaligen Palästina, im jetzigen Israel für Menschen jüdischen Glaubens gibt, sondern es ist ja auch so ein bisschen ein Stück weit, ist es auch eine Chiffre dafür, dass man den jetzigen politischen Status quo akzeptiert. Und das ist etwas sozusagen sicherlich, was aus deutscher Geschichte sehr gut begründet und nachvollziehbar ist. Aber es kommen eben Menschen nach Deutschland, die da ein anderes Verhältnis, eine andere Geschichte zu haben. Und man muss eigentlich nach Wegen suchen, wie ist es möglich, obwohl sich Deutschland in der Bevölkerungszusammensetzung verändert, trotzdem sagen diese historische Verantwortung aufrechtzuerhalten, aber auch die anderen Menschen, die hier herkommen und die eine andere Geschichte haben, als Nachfolger des Täterinnenvolkes zu sein, wie ich die darin mit einbeziehen kann.
Dieses Bekenntnis zur Verantwortung Deutschlands zu den Verbrechen der Nazizeit ist wahrscheinlich zu verstehen als auch so eine gemeinsame kulturelle Grundlage, die wir haben. Wie hoch ist das Risiko, dass, du hast eben das so ein bisschen wünscht dir, politisches Wünsch dir was genannt, dass einfach immer mehr Dinge da reingeschrieben werden, die Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind, irgendwann nicht mehr mittragen können? Also ist da auch die Möglichkeit, dass das so ein bisschen zum Instrument der Exklusion wird?
Also das Staatsangehörigkeitsrecht hat ja ohnehin dann genau diese beiden Seiten. Ne? Es hat eben etwas stark Inkludierendes. Wenn ich sozusagen die Staatsangehörigkeit eben in einem bestimmten Staat habe, dann habe ich sozusagen auch starke Teilhaberechte. Und es gibt aber natürlich auch die Seite, dass ich Leute damit dauerhaft ausschließe. Und die Gefahr sehe ich eben da besonders groß, sozusagen, dass das Staatsangehörigkeitsrecht da, wo es eben so mit unbeständen, eher kulturrelevanten Anforderungen das formuliert. Und da hat das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht leider auch eine sehr problematische Geschichte, die es nie ganz aufgearbeitet hat. Ja. Das fing schon im Kaiserreich an und immer meistens, ohne dass man das direkt ausgesprochen hat. Ja. Wenn man sozusagen nicht die Nazi-Zeit irgendwie nimmt, wo es relativ offensichtlich war, dass bestimmte Personen nicht nur nicht eingebürgert würden, sondern auch ausgebürgert wurden, insbesondere Jüdinnen und Juden. Aber auch politisch Andersdenkende konnten die Staatsangehörigkeit verlieren, wenn sie sich treuwidrig verhalten haben. Aber es gibt so einen Strang im deutschen Staatsangehörigkeitsrecht, wo das mehr oder weniger unausgesprochen ist, dass Menschen, sagen, die kulturell nicht dazugehören, die kulturell anders sind, sagen, nicht die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten sollen.
Es gibt einen Fall, bei dem bei einer Einbürgerung dieses Existenzrecht Israels doch eine Rolle gespielt hat, nämlich von einem Syrer, der hat in seinem Interview gesagt oder in seiner Befragung von der Behörde, dass es das Land Israel nicht gebe. Und daraufhin wurde ihm dann die Einbürgerung verweigert und es hat dann das Verwaltungsgericht Regensburg später auch bestätigt. Wie bewertest du diesen Fall?
Einmal ist es jemand gewesen, ein staatenloser Palästinenser, der in Syrien gelebt hat, bevor er nach Deutschland gekommen ist. Das ist vielleicht schon auch nochmal wichtig in dem Zusammenhang. Also das muss man erstmal sehen, das ist recht ungewöhnlich. Die Entscheidung ist veröffentlicht und die veröffentlicht unter anderem den ganzen Katalog an Fragen, die da gestellt wurden im Rahmen eben eines Gesprächs, um zu gucken, ob das entsprechende Bekenntnis zur Verantwortung Deutschlands für das NS-Unrecht und insbesondere des jüdischen Lebens, ob es dazu ein aufrichtiges Bekenntnis gibt, ist so ein Dokument. Da sind fast 100 Fragen, die dem Einbürgerungsbewerber da gestellt wurden. Und man muss sagen, wenn man sich das liest, da geht es unter anderem, ob er ein Problem damit hat, wenn eine Kollegin einen kurzen Rock trägt, ob er deutsches Fernsehen guckt, ob er Schweinefleisch isst, wie oft er in die Moschee geht, ob er, wie er sich zu einer wörtlichen Auslegung des Korans verhält. Also das Ganze hat eher den Charakter einer Gewissensausforschung oder eigentlich einen Verhörcharakter. Und ist auf jeden Fall ein Dokument einer total missratenen Kommunikation, die da stattgefunden hat. Das muss man auf jeden Fall sehen. Und das ist auch, also sind auch zum Teil Formulierungen jetzt von dem Einbürgerungsbewerber, die sicherlich nicht unproblematisch sind. Also das ist gar keine Frage. Und wenn man sich dann sozusagen darauf fokussiert, dann kann man das unter Umständen verstehen als ein in Zweifel stellen, sagen, dieses Existenzrechts des Staates Israels in seinem jetzigen Status quo, dass er sich dazu nicht bekennt, was unter Umständen sagen, aus seiner Geschichte als eben Palästinenser ja durchaus nicht völlig unnachvollziehbar ist und eben auch die Frage ja durchaus auch im Völkerrecht kritisch diskutiert wird, wie das dann eigentlich zum Beispiel mit den besetzten Gebieten sich verhält. Ja, also das ist sozusagen in dieser Formel Bekenntnis zum Existenzrecht Israels nicht mit enthalten, was ist mit den besetzten Gebieten in der Westbank oder früher dem Gazastreifen. Also wie das im Einzelnen zu verstehen ist. Und da merkt man einfach, in was für jedenfalls schwieriges Fahrwasser wir geraten, wenn wir solche Fragen aufzuklären versuchen. Also das gab da in diesem Verfahren einen Hinweis vom Verfassungsschutz, da solle man doch nochmal nachfragen. Da ging es um den Besuch einer Moschee, die aber mittlerweile gar nicht mehr beobachtet wird vom Verfassungsschutz. Aber es lag ansonsten nichts gegen diesen Mann vor. Ja, also der ist hier als Flüchtling anerkannt gewesen. Es gab keiner, nichts, woraus man jetzt sozusagen irgendwie einen betätigen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung oder aktiv sein, aktives Unterstützen der Hamas oder so etwas vorgelegen habe, sondern es geht wirklich etwas, was eigentlich dem liberalen eben Staatsverständnis widerspricht. Sagen, wurde da so eine Art Motivforschung und Gewissensforschung betrieben. Und das ist jetzt sozusagen, in Bayern hat das beim VG Regensburg, hat das die Bestätigung durch das Gericht gefunden. Das ist, der Einbürgerungsbewerber hat das jetzt sozusagen nicht in eine zweite Instanz getragen. Es gibt aber andere, wo sozusagen ähnliche Fragenkatalogen verwendet werden, wo dann die den Einbürgerungsbewerbern Koransuren vorgelegt werden und darüber dann, naja, so ein bisschen, glaube ich, hobbyorientalistisch darüber diskutiert wird, versucht wird, mit einem zu diskutieren. Das VG Braunschweig sagen, hat sich eigentlich geradezu entsetzt von dieser Praxis gezeigt und hat gesagt, solange es keine Anhaltspunkte für ein solches Nachfragen gibt, hätten wir für solche Arten von Fragenkatalogen überhaupt gar keine Rechtsgrundlage. Ja. Aber die Entwicklung zeigt eher in die Richtung, dass jedenfalls in den Bundesländern, wo man das so ein bisschen strenger handhaben möchte, oder teilweise sind es auch die einzelnen Einbürgerungsbehörden, die das dann so handhaben wollen, die dann eben anfangen, solche verhörartigen Befragungen durchzuführen.
So wie du es beschreibst, klingt es ja ein bisschen so, als würde ganz explizit versucht, Menschen zu überführen. Also da ist ja schon so eine etwas feindselige Haltung, scheint mir da rauszukommen. Und diesen Fragenkatalog, jedenfalls die Beispiele, die du gerade genannt hast, konzentrieren sich ja sehr auch auf den Islam. Also kein Schweinefleisch essen, in die Moschee gehen. Ist da irgendwie so eine Art Bias zu erkennen?
Also ich finde durchaus, dass es so eine Art antimuslimischen Bias da gibt oder jedenfalls Formulierungen in dem Gesetz enthalten sind, die sich in einer solchen Weise ausprägen können in der Praxis. Ja. Ich kann das sozusagen auch immer wieder ein bisschen versuchen, rechtsstaatlich einzuhegen und viele Einbürgerungsbehörden tun das auch. Aber man muss das halt eben auch nochmal einfach sehen, sagen, das Staatsangehörigkeitsrecht ist ein Rechtsgebiet mit einem Elefantengedächtnis. Ja. Also es gibt so bestimmte Traditionen, die sich auf eine Art und Weise dann doch, auch wenn man denkt, man hat sie überwunden, immer wieder aufkommen.
In dem Fall, über den wir gerade gesprochen haben, mit dem staatenlosen Palästinenser, war es ja so, dass ihm die Einbürgerung verweigert wurde. Es gibt aber auch Möglichkeiten, dass einem die Staatsbürgerschaft wieder entzogen wird, beziehungsweise dass man sie verliert. Du hast mir im Vorgespräch schon verraten, dass es da einen Unterschied gibt. Wie ist das im Grundgesetz geregelt?
Das ist eine Regelung im Artikel 16 des Grundgesetzes, die auf der einen Seite sagt, der Entzug der Staatsangehörigkeit ist verboten, ist ausgeschlossen. Da gibt es auch keine Ausnahme zu. Und dann gibt es aber, wie das dann häufig so ist in juristischen Texten, kommt der nächste Satz, der die Sache dann kompliziert macht, indem er sagt, der Verlust ist nur dann gegen den Willen der Person möglich, der Verlust der Staatsangehörigkeit, wenn die Person dadurch nicht staatenlos wird. Und eine Grundschwierigkeit besteht darin, dass das Ergebnis von einem Entzug der Staatsangehörigkeit und dem Verlust der Staatsangehörigkeit das gleiche ist. Ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit nicht mehr. Das macht die Abgrenzung schwierig und die ist jetzt nicht durch eine Definition, also durch eine Gesetzesdefinition im Grundgesetz selber geklärt. Und es klärt sich im Wesentlichen darüber, dass man das historisch erklären kann. Der Entzug der Staatsangehörigkeit ist etwas, das ist eine Reaktion auf die Nazizeit in erster Linie. Es geht darum, dass da Menschen, Jüdinnen und Juden, aber auch Leuten, die politisch unliebsam waren, als eine Art von willkürhafter politischer Sanktion die Staatsangehörigkeit aberkannt wurde. Und dagegen wendete sich das Grundgesetz und sagt, das ist also diese Art von, dass ich jemandem die Staatsangehörigkeit aus politischen Gründen aberkenne, das ist verboten. Möglich ist aber, dass ich die Staatsangehörigkeit verliere. Entweder weil ich das möchte, weil ich nämlich eine andere Staatsangehörigkeit erwerben möchte, oder es gab früher solche Regelungen wie, dass Frauen, wenn sie einen Ausländer geheiratet haben, also jemanden, der eine andere Staatsangehörigkeit haben, mit der Heirat ihre ursprüngliche Staatsangehörigkeit verloren haben. Und sie konnten dadurch auch staatenlos werden. So ist diese zweite Regelung ein bisschen zu verstehen in dem Kontext. Ja, oder dass ich Beamter wurde in einem anderen Staat. Auch dann konnte ich die Staatsangehörigkeit verlieren. Also das sollte durch das Grundgesetz nicht abgeschafft werden, solche Möglichkeiten. Aber das war etwas, was in der Zeit schon anfing als Problem, gerade eben weil nach dem Zweiten Weltkrieg jede Menge Menschen, sogenannte Displaced Persons, also irgendwo im Orbit durch die Kriegswirren waren, entweder als Zwangsarbeiter oder als Kriegsgefangene. Und man hat Staatenlosigkeit eben dann angefangen als ein Problem für das Völkerrecht zu sehen. Und insofern ist es so, die Details sind alle schwierig, aber man kann sagen, das Aberkennen der Staatsangehörigkeit darf keine politische Sanktion sein. Aber es kann Regelungen geben, eben weil zum Beispiel jemand im Einbürgerungsprozess etwas getäuscht hat. Das war auch eine Zeit lang umstritten, ob das möglich ist, aber das ist mittlerweile geklärt, dass ich dann die Einbürgerung zurücknehmen kann.
Also wenn ich mir vorstelle, dass ich eingebürgert worden wäre und wüsste, ich kann jetzt noch 10 Jahre nach diesem Termin meine Staatsbürgerschaft wieder verlieren, dann muss ja schon großer Druck auf diese Menschen auch lasten. Also du hast es anfangs schon angesprochen, die Ansprüche an Menschen, die eingebürgert werden, sind ja deutlich höher als die, an die, die halt die Staatsbürgerschaft durch Abstammung bekommen haben. Man muss vorsichtig sein, wenn man straffällig wird. Man muss permanent arbeiten. Man darf bestimmte Dinge nicht mehr sagen. Man muss vielleicht auch vorsichtig sein, wenn man an bestimmten Versammlungen teilnimmt. Also insgesamt finde ich das schwierig und habe den Eindruck, ja, dass da diese höheren Ansprüche eine gewisse Zweiklassengesellschaft in gewisser Weise hervorrufen. Ist das nicht problematisch, wenn man das so handhabt?
Also als das geändert wurde 2019, ursprünglich waren es mal 5 Jahre, als man das zum ersten Mal gesetzlich geregelt hatte, war glaube ich 2007 oder so, bei einer erschlichenen Einbürgerung oder bei falschen Angaben, dass ich die Einbürgerung zurücknehmen kann, hatte man das immer 5 Jahre begrenzt und dann hat man das 2019 ausgeweitet auf 10 Jahre. Ich habe glaube ich das damals so formuliert, sagen, dass man Deutsche unter Vorbehalt schafft. Die Nazis kannten die Möglichkeit der Einbürgerung auf Widerruf. Ja, damals ohne Gründe konnte ich das dann widerrufen, die Staatsangehörigkeit. So ist das jetzt nicht. Also ich will das jetzt sagen, nicht in bruchlose Kontinuität setzen. Aber ich fand das schon und finde das schon auch, dass das natürlich ein Maß an Unsicherheit schafft, was zu der Idee, was die Funktion von Staatsangehörigkeit unter dem Grundgesetz ist, diametral im Widerspruch steht. Nämlich das Bundesverfassungsgericht sagt, die Funktion der Staatsangehörigkeit als verfassungsrechtliche Garantie ist, dass es ein verlässlicher Status gleichberechtigter Zugehörigkeit beinhaltet. Und eben dann, wenn es nicht nur darum geht, sagen, dass ich eventuell darüber getäuscht habe, ob ich nun Deutsch kann oder nicht, weil ich ein gefälschtes Zertifikat habe, sondern wenn es eben letztlich um so Wertungsfragen geht, ja, dann wird das mit der Unsicherheit noch größer, weil ich mir nicht ganz sicher sein kann, wie wird eventuell mal, was weiß ich, eine Teilnahme an irgendeiner Veranstaltung dann, die dann später vielleicht rauskommt, irgendwie gewertet. Und dass das eventuell dann sagt, ja, das dann war dein Bekenntnis eben doch unaufrichtig, wenn du an der und der Versammlung irgendwie teilgenommen hast. Und das bestätigst du auch noch durch spätere Aktivitäten, also müsstest du vielleicht auch noch später irgendwie vorsichtig sein. Also das sind jedenfalls so Konstellationen, die diskutiert werden. Und das ist Gift für die Idee, sagen, gleichberechtigter Zugehörigkeit. In dem Moment, wo ich sagen, die Voraussetzungen so ein bisschen ja sehr modulierbar mache, ja, so ein bisschen weich werden, dann werden aber auch die Voraussetzungen für die Rücknahme modulierbar und weich. Und das dann auch noch über einen Zeitraum von 10 Jahren. Das heißt, sagen, für eben einen erheblichen Teil der Bevölkerung ist eben die Staatsangehörigkeit nicht die verlässliche Grundlage von Zugehörigkeit.
Tarek Tabara, vielen Dank.
Das war Tarek Tabara. Er ist Professor für öffentliches Recht an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Besonders wichtig fand ich diese drei Punkte. Erstens. Das bedeutendste Grundrecht, das mit der Staatsangehörigkeit einhergeht, ist das Wahlrecht. In Deutschland dürfen EU-Bürger nur auf kommunaler Ebene wählen, nicht EU-Bürger sogar gar nicht. Das ist problematisch, denn je höher die Zahl derer, die in einer Gesellschaft nicht mitbestimmen dürfen, desto mehr gerät Demokratie in eine Schieflage. Zweitens. Eine Staatsbürgerschaft darf in Deutschland nicht vom Staat entzogen werden. Diese Vorgabe aus dem Grundgesetz stammt aus der Nazi-Zeit, in der Bürgern und Bürgerinnen aus politischen Gründen der Pass willkürlich aberkannt wurde. Der Verlust der Staatsbürgerschaft, zum Beispiel wenn man bei der Einbürgerung getäuscht hat oder sie freiwillig abgeben will, ist jedoch möglich. Drittens. Menschen, die sich einbürgern lassen wollen, müssen seit 2024 zwei Bekenntnisse abgeben. Das erste zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung, das zweite zur historischen Verantwortung Deutschlands für die Verbrechen im Nationalsozialismus. Ein klares Bekenntnis zum Existenzrecht Israels wurde nicht ins Gesetz aufgenommen. Das war grundgesetzlich, Grundrechte hier und jetzt. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an die über 5000 Fördermitglieder der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ohne euch könnten wir Projekte wie diesen Podcast nicht machen. Falls du uns nicht finanziell unterstützen kannst, kein Problem. Dann hilf uns, indem du den Podcast abonnierst oder eine gute Bewertung abgibst. Vielen Dank und bis bald.
Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt. Der Podcast.